Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Manch ein Investor ist bereits zufrieden damit, einen Fußballclub zu besitzen. Andere jedoch kreieren regelrechte Konzerne mit einer Vielzahl an Teams. Das Ganze nennt sich dann Multi-Club Ownership. In den letzten Jahren sind immer mehr dieser Gruppen aufgetaucht, mit mal mehr und mal weniger Erfolg. Konstantin Eckner berichtet über diesen Trend im Profifußball.
Xaver Schlager ist seit Freitag offiziell Spieler von RB Leipzig. Der amtierende DFB-Pokalsieger holt damit einen verloren gegangenen Zögling zurück ins Red Bull-Reich. Der Österreicher ist einer von wenigen Hochtalentierten, die nach ihrer Zeit bei Red Bull Salzburg nicht den Weg direkt nach Leipzig antraten. Es folgte der Umweg über Wolfsburg, einem Werksclub, der mit dem Dosenproduzenten aus Österreich nichts zu tun hat. Ein Umweg, der in der Fußballstrategie von Red Bull auch nicht vorgesehen ist. Denn Red Bull profitiert normalerweise
von der Talentförderung, von einer Staffelung von Clubs innerhalb des Konzerns, dass eben Spieler von Anfangsphase der Profikarriere oder schon früher beginnend im Jugendbereich bis hin zum Champions-League-Spieler aufgebaut werden können und dann gegen geringere Transfererlöse auch weitergereicht werden können. Das haben wir bei den Konstrukten am stärksten innerhalb der Red Bull-Gruppe.
Sagt Christoph Breuer, Sportökonom an der Deutschen Sporthochschule Köln. Mit Konstrukten meint Breuer die sogenannten MCOs. MCO, das steht für Multi-Club Ownership. Damit sind Gruppen von Fußballclubs gemeint, die ein und denselben Besitzer gehören. Quasi Fußballkonzerne, unter deren Dach mehrere Teams vereint werden. Nun ist RB Leipzig aufgrund der 50-plus-1-Regel nicht offiziell im Besitz von Red Bull. Aber dass die Geldgeber aus Österreich das Sagen in Leipzig haben, bestreitet wohl kaum jemand. Die bekanntesten MCOs sind Red Bull sowie die City Football Group, zu der neben dem englischen Meister Manchester City noch 10 weitere Clubs gehören und die sich mehrheitlich im Besitz der königlichen Familie Abu Dhabis befindet. Abseits aller Bedenken hinsichtlich der Ursprünge der finanziellen Quellen sind beide MCOs hervorragend aufgestellt.
Wenn wir über Multi-Club-Ownership sprechen, dann gibt es dort ein breites Spektrum hinsichtlich des Grads der Zentralisierung. Ich denke, abgesehen von der Fassade von Red Bull, dahinter steckt da ein zentral gesteuertes Vorgehen, besonders im Bereich Scouting und auch Marketing. Das ist wahrscheinlich auch noch so und es läuft im Allgemeinen sehr gut.
Sagt Gabriele Marcotti, Kolumnist für den US-Sportsender ESPN. Neben den Paradebeispielen gibt es auch noch viele andere MCO-Gruppen, wie Fernando Reutmann, der Gründer von CIS Sports Intelligence, erklärt.
Uns ist aufgefallen, dass sich die Zahl quasi verdreifacht hat in den vergangenen 5 Jahren. Im Moment zählen wir mindestens 70 MCOs auf der ganzen Welt, zu denen zwischen 170 und 180 Clubs gehören.
About 170, 180 Clubs.
Viele dieser Gruppen agieren jedoch bei weitem nicht so strategisch wie Red Bull. Die Pacific Media Group etwa, die kürzlich 10% vom 1. FC Kaiserslautern erwarb, kontrolliert Vereine in Belgien, den Niederlanden, Dänemark, England, Frankreich und der Schweiz. Allerdings waren zuletzt Abstiege und interne Unruhen zu verzeichnen. Es gibt Aussagen von Verantwortlichen, wonach man besonders beim Scouting und in der Datenanalyse brillieren möchte. Aber wirklich nachhaltig wirkt das Konstrukt noch nicht. Gabriele Marcotti ist sich unsicher, ob viele Investoren wirklich genau wissen, was sie mit ihren angesammelten Fußballclubs vorhaben.
Mit was ich Probleme habe, sind Beispiele wie David Blitzer. Er ist Teilbesitzer von Crystal Palace. Er ist Teilbesitzer des FC Augsburg. Er hat Real Salt Lake übernommen. Auf dem Papier ergibt das alles Sinn. Wir kreieren diese Synergien vom Scouting über Sponsoring bis hin zu den medizinischen Abteilungen. Aber in der Praxis geschieht das nicht wirklich, wenn man etwas tiefer bohrt.
Crystal Palace und Augsburg haben noch keine wirklichen Synergien entwickelt. Das mag im Fall von David Blitzer nicht überraschen, da er sich bei den meisten seiner Investitionen im Profisport wenig bis gar nicht ins operative Geschäft einmischt. Allerdings kann es auch sein, dass der theoretische Gedanke hinter MCOs praktisch nur schwer umzusetzen ist.
Aus meiner Sicht ist es eine sehr nette Idee, aber die Verantwortlichen haben Probleme, es richtig hinzubekommen. Das liegt vielleicht daran, dass die lokale Kultur immer noch sehr entscheidend ist. Wenn du als Außenstehender reinkommst, mögen es viele vielleicht, dass du Geld mitbringst. Aber wenn du den Leuten sagst, wie sie ihren Club zu führen haben, gibt es Widerstand.
Widerstand kommt zuweilen auch von Verbänden. Schon um die Jahrtausendwende, als etwa die Investmentfirma Enic die Clubs Rangers FC, Slavia Prag, AEK, Vicenza Calcio, FC Basel und Tottenham Hotspur besaß, gab es Bedenken bezüglich etwaiger Beeinflussung von internationalen Wettbewerben, sollten die Teams gegeneinander antreten. Die UEFA hat entsprechende Regelungen eingeführt. Auch nationale Verbände sind nicht untätig geblieben. So verbietet die Fußballföderation Italiens, dass zwei Clubs mit demselben Besitzer in einer Liga gegeneinander antreten dürfen. Als Salernitana im Sommer 2021 in die Serie A aufstieg, musste dessen Eigentümer Claudio Lotito seine Anteile an Verwalter übergeben und einen Verkauf einleiten, weil ihm bereits der langjährige Erstligist Lazio gehörte. Solche Entscheidungen könnte es künftig noch häufiger geben, weil bei den MCOs das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist, wie auch Fernando Reutmann findet.
So it's really been like an explosion in the number of cases of MCO.
Es gab eine richtige Explosion, was die Zahl der MCOs betrifft, was sich unserer Meinung nach fortsetzen wird. Das ist zumindest der Trend momentan. Das hat unmittelbar mit dem Wachstum der Fußballindustrie im vergangenen Jahrzehnt zu tun.
In size of the football industry over the past decade.
Jeder möchte sein Stück vom Kuchen. Manche möchten aber lieber gleich mehrere Stücke auf einmal.